Medizinrecht zum Feierabend. Der Talk am Kamin über die alltäglichen Rechtsfragen von Medizinern. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Diese unternehmerischen Risiken auf sich zu nehmen oder nicht, die hängt natürlich mit diesem Ganzen zusammen, dass halt vieles unplanbar ist und dass man einfach vor dieser Unplanbarkeit Angst hat.
Ja.
Und das sorgt, glaube ich, schon bei vielen Ärzten dafür, dass die einfach sagen, okay, ich will gar nicht mehr, dass meine ganze Ressource in der Praxis abgesogen wird, sondern dass ich einfach meinen Job mache, den mache ich gut, den mache ich qualitativ hochwertig, der ist auch gut bezahlt, aber ansonsten arbeite ich vielleicht einfach für mich. Und das sorgt halt einfach auch dafür, dass man sich überlegt, ja, will ich wirklich eine Praxis übernehmen? Will ich wirklich eine Praxis führen? Und das ist so, wenn ich momentan so diese Diskussion dann auch mitkriege, jetzt auch in der Politik, die da geführt wird, über Investoren an diesem Markt. Und wenn man sich das anguckt, wie dieser Markt sich auch verändert hat, also ich kann ja jetzt so ein paar Jahre da drüber gucken und dann denkt man irgendwie so, ja, das hat mal irgendwie angefangen mit der typischen Einzelpraxis, wo ein Arzt war der Arzt für seine Patienten. Der war immer da, der hat Sprechstunden so nach dem Motto rund um die Uhr gefühlt irgendwie vorgehalten und dann hat er auch noch irgendwie Notdienste gemacht. Also mit anderen Worten.
Und Hausbesucher auch noch?
Hausbesucher auch noch, ja. Und das ist sozusagen dessen Leitbild gewesen. Wir hatten einen Mandanten mal in Thüringen, der hat der war einer von wenigen Ärzten in diesem ganzen Einzugsgebiet. Der hat also quasi eine Region mehr oder minder fast alleine, jetzt nicht ganz alleine, es gab noch mal den einen oder anderen, aber schon sehr, sehr intensiv versorgt. Und wenn du dir das anguckst, der hat aber dann halt auch rund um die Uhr gearbeitet. Und der kam irgendwann zu uns und sagte, ja, so will ich aber jetzt mein restliches Leben will ich eigentlich nicht so verbringen. Ich liebe meine Patienten, ich lebe für die auch, aber nicht nur, ich schaffe das irgendwann einfach nicht mehr. Und das ist so ein Moment, wo ich irgendwie denke, dieser Entwicklung, dass eben Ärzte auch den Anspruch haben, noch ein anderes Leben als Praxis zu führen, dem muss man auch irgendwie Rechnung tragen. Und insofern finde ich total spannend, was jetzt momentan in der politischen Diskussion mal wieder, muss man ja ganz ehrlich sagen, los ist. Da ist die Sorge vor den Investoren ist momentan ein Thema, was unseren Gesundheitsminister auch sehr intensiv getrieben hat und schon zu Aussagen hinreißen hat lassen, dass man dem irgendwie einen Riegel vorschieben will. Da muss man sagen, das finde ich eine total spannende Diskussion, weil sie manchmal am Kern der Wahrheit so ein bisschen vorbeigeht.
Ich finde es von daher ganz spannend. Ich habe ja von dem Freund, haben uns ja öfter mal drüber unterhalten und ich kann mich da auch so genau an diese Aussagen erinnern, dass er gesagt hat, so, was ist denn, wenn ich das jetzt mache? Was ist denn, wenn ich da, also x 1000 Euro, ich weiß nicht mehr, was es war, was da quasi bezahlt werden sollte, wenn ich das übernehme und ne, wir haben dieses auch Praxisbetrieb, ich muss mich um alles kümmern, ich muss ja nicht nur mich um meine Patienten kümmern, sondern ich habe ja auch noch diesen ganzen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Rattenschwanz und die finanzielle Verpflichtung und dann guckt er mich so, naja, und genau das, was du gerade sagst, guckt mich an und sagt, naja, ich will aber auch noch Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ja. Ich will doch irgendwie auch noch mit meinem Sohn angeln gehen und die Kinder aufwachsen sehen und nicht nur irgendwie da so kopfüber drin stecken gefühlt. Ja. Und von daher finde ich das ja schon auch spannend, was das Thema Investoren anbetrifft. Also jetzt mal rein, was diesen in Anführungsstrichen nur monetären Teil anbetrifft, der ja durchaus auch ein wichtiger Aspekt ist. Gibt es denn, das geht mir gerade so durch den Kopf, gibt es denn klassische Investoren, die dann, ich sag mal, ganz viele Praxen haben oder wie ist das an der Stelle eigentlich im Alltag?
Naja, bei den Investoren muss man ganz ehrlich sagen, es gibt sehr unterschiedliche Typen an Investoren. Mhm. Also es gibt natürlich den wahrscheinlich auch Politik so im Fokus hat, das ist der klassische Kapitalinvestor, der einfach sagt, okay, eine Arztpraxis schmeißt eine gewisse Rendite ab. Das ist ja sozusagen der Gewinn, den der Gesellschafter jetzt für sich mitnimmt und der vielleicht auch, hoffe ich doch zumindest mal für den Betroffenen, über dem liegt, was der klassische Angestellte jetzt verdient, weil sonst würde man diese ganzen, den Verwaltungswust, das Risiko vielleicht auch auf sich nehmen. Ich meine, wir haben jetzt Corona hinter uns. Es gab durchaus Fachrichtungen, in denen war Corona jetzt als Gesundheitskrise, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wirtschaftlich nicht ein großer Spaß, sondern es hat eventuell auch bei manchen Praxen eben für Rückschläge dann gesorgt.
Ja.
Und da muss man ganz ehrlich sagen, ich habe gewisse unternehmerische Risiken, die sicherlich irgendwo überschaubarer sind als vielleicht in anderen Branchen, aber sie sind da, sie sind nicht wegzudiskutieren. Und ich habe Aufwand, ich habe Mitarbeitergespräche, die ich vielleicht als Angestellter nicht führen müsste und all solche Themen. Also mit anderen Worten, es gibt in der Regel eben einen Übergewinn. Und da könnte natürlich jetzt ein Investor sagen, ja wunderbar, diesen Übergewinn versuche ich einfach zu mir zu ziehen und den platziere ich am Kapitalmarkt. Das ist sozusagen mein Geschäftsmodell. Das ist jetzt klassisch der Investor, den häufig in diesen Diskussionen man im Fokus hat, dass man eben sagt, ja, der saugt ja Geld aus dem System ab. Natürlich, es wird ein Stück weit auch Geld eigentlich investiert erstmal. Man muss ja die Praxen aufbauen. Man muss auch in den Praxen dann vielleicht auch mal investieren. Man muss auch in Infrastruktur beispielsweise investieren. Dafür muss ich Geld in die Hand nehmen. Also es ist schon, das ist schon nicht ganz so einseitig. Und man muss natürlich auch sagen, dass jeder Investor, der heutzutage am Ärztemarkt investiert, der hat natürlich ein riesiges Investment, was er tätigen muss. Er muss Ärzte finden und bezahlen, die den Job halt einfach machen.
Ja, weil,
also egal welche Fachrichtung, ich komme ja nicht umhin, diese doch mittlerweile in vielen Bereichen rare Qualifikation zu finden, die Personen zu finden, die den Job dann auch machen wollen. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, der Job des Investors. Und wenn er sich ausrechnet in bestimmten Bereichen, trotz vielleicht hoher Gehälter, die ich zahlen muss, um Ärzte zu finden, die den Job dann auch machen, kann ich trotzdem noch eine Rendite mit erwirtschaften, dann ist sozusagen das der Stein des Anstoßes. Das will man nicht, es soll kein Geld abgezogen werden und das führt halt zu dieser politischen Diskussion. Dabei muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ist das ja nur ein Teil der Investoren. Also es gibt ja auch andere Investoren, ich sage jetzt mal typisch klassisch, ein Krankenhaus könnte man sagen, ist eigentlich auch ein Investor. Wenn eine Praxis von einem Krankenhaus übernommen wird, dann wird sicherlich das Krankenhaus wird auch diesen Job der ärztlichen Versorgung mit übernehmen, aber es investiert erstmal in die Praxis. Es muss ja, der Geschäftsführer des Krankenhauses geht ja nicht in die Praxis selber rein und er bringt die Leistung, sondern er wird...
Habe ich zumindest noch nie erlebt.
Ja, also wäre meistens auch keine richtig gute Idee. Ja. Es wäre eine gute Idee, wenn weiterhin Ärzte dann die Versorgung dann in diesen Praxen dann machen. Also mit anderen Worten tritt auch ein Krankenhaus erstmal in allererster Linie tritt als Investor auf und wird dann eventuell mit seinen eigenen Ärzten die Praxis langfristig bestücken müssen oder zusehen, wie kriegt man das Ganze hin. Ist aber eigentlich auch ein Investor. Ja,
und aber das sind dann auch die klassischen medizinischen Versorgungszentren, die dann entstehen.
Genau, also Investorenmodelle laufen in der Regel über diese medizinischen Versorgungszentren, weil einfach der Gesetzgeber hat gesagt, es soll jetzt nicht jeder losmarschieren dürfen. Also wir beide könnten zum Beispiel jetzt nicht losgehen und sagen, wir kaufen uns eine Arztpraxis und stellen da jemanden drauf an. Wäre eine nette Idee, ist aber tatsächlich vom Gesetzgeber ausgeschlossen worden. Gerade weil man eben Angst hatte, dass... Ich sage jetzt mal, nicht medizinische Versorger, der Begriff heißt Leistungserbringer, der ist unter Ärzten immer so ein bisschen kritisch gesehen, deswegen zögere ich immer dabei so ein bisschen. Aber die Zielsetzung ist ja eigentlich, dass Medizin von Medizinern gemacht wird oder welchen, die schon an der medizinischen Versorgung irgendwie teilnehmen. Das ist der Leitgedanke dieses ganzen Systems. Und wenn dann ein Podcaster oder ein Rechtsanwalt käme, die will man eigentlich nicht haben. Weil man einfach sagt, ja okay, die kommen ja nicht, sagen wir mit der originären Überlegung, gute Medizin zu bringen, weil die können es ja gar nicht. Die wissen ja gar nicht, was gute
Medizin ist. Aber immerhin bist du ja ein Medizinrechtler. Also ja, von daher.
Ich finde auch, das wäre absolut
qualifiziert
dafür. Nein, aber tatsächlich, das ist sozusagen ausgeschlossen. Und da hat man eben Möglichkeiten geschaffen, über medizinische Versorgungszentren reinzugehen. Und auch die dürfen jetzt nicht von Beliebigen gegründet werden, sondern auch da hat man den Kreis derer, die das machen können, stark beschränkt.
Okay.
Und auch der Investor, der jetzt losgeht, also ich kann nicht als Kapital am Kapitalmarkt finanziertes Unternehmen einfach sagen, jetzt nehme ich irgendwie eine Milliarde in die Hand und leg mal los, sondern ich muss eben gucken, wie komme ich denn jetzt an die ärztliche Versorgung ran? Und das passiert in Deutschland in der Regel eben darüber, dass ich mir irgendwo ein Krankenhaus kaufe und dieses Krankenhaus betreibt dann medizinische Versorgungszentren. Momentan noch deutschlandweit. Also das heißt, ich habe irgendwo ein Krankenhaus, das sitzt irgendwo, keine Ahnung, am Starnberger See, eine kleine Klinik, ja, die ist für die gesetzlich Versicherten zugelassen, das ist die Voraussetzung und dann kann die auch in Hamburg medizinische Versorgungszentren betreiben.
Okay, okay. Aber weißt du, wenn ich mir das gerade so anhöre, ich habe gerade so ein Bild, das will ich mal gerade irgendwie beschreiben. Auf der einen Seite höre ich, oder habe ich das Bild, wenn da jemand als Investor ist, der durchaus auch mehrere Praxen, ich erinnere mich an dieses Thema, dass die Ärzte ja eigentlich den Dienst erbringen wollen.
Ja.
Also dass sie eigentlich ja gut am Patienten arbeiten wollen. Jetzt gibt's jemanden, der ist bereit zu sagen, okay, ich übernehme den finanziellen Invest, habe vielleicht auch ein oder zwei oder drei solcher medizinischen Versorgungszentren, kann also Prozesse straffen, Prozesse strukturieren, die es dem Arzt ermöglichen, besser seine Leistung zu erbringen. Klingt jetzt für mich erstmal ja überhaupt eigentlich total sinnvoll, weil es doch ein Plus an, ich sag mal, an Qualität auch für den Patienten erstmal für mich gefühlt.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen das typische Thema der Freiberufler, muss man ja auch selber sagen. Wir meinen ja immer, dass wir so einzigartige Leistungen am Patienten, Mandanten oder Kunden erbringen, wenn es der Architekt dann vielleicht ist, dass wir daraus ableiten, das ist gar nicht standardisierbar. Mhm. Ja, also, sondern das ist immer ein hochindividuelles Geschäft. Mhm. Wenn der Patient vor mir sitzt, ist das ein ganz individuelles Verhältnis und das bietet sozusagen gar kein Potenzial für Standardisierung. Das ist natürlich nicht so. Also jede Praxis, die irgendwie eine gewisse Menge an Patienten letztlich auch behandeln muss, muss irgendwo Prozesse hinterlegt haben, die einen effizienten Praxisbetrieb und damit auch eine effiziente Behandlung zulassen. Also ich sag mal so, wenn ich zum Hausarzt gehe, der sitzt vor mir und würde sagen, Herr Rohpeter, wie ist denn Ihr bewährtes Befinden? Und stellt dann fest, es wäre gut, wenn der Laborwert erhoben würde und würde dann zu mir sagen, ja, jetzt gehen Sie mal ins Labor rüber. Labor ist aber dummerweise schon abgeholt worden. Okay. Ja, also da stellt man schon fest, ja, es ist eine gute Idee, wenn ich im Prinzip sage, bei bestimmten Patienten hinterlege ich, ja, erst wird Labor gemacht, dann wird der Patient meinetwegen einbestellt, um über die Laborwerte auch zu reden und zu sagen, ja, die beziehe ich in meine Behandlung jetzt gleich mit ein. Also wenn ich jetzt dem Patienten sage, ja, Sie kommen einmal vorbei, dann reden Sie mit mir. Nach 3 Minuten stellen wir fest, ja, bestimmte diagnostische Maßnahmen müssen wir jetzt erst machen. Dann hinterher lege ich damit los. Dann kommt der Patient nochmal zum Arzt. Das schafft weder der Arzt, die Praxis, noch schafft es der Patient teilweise auch und ist auch nicht sinnvoll für alle Beteiligten. Also hinterlege ich da auch einen Workflow. Und dann kann ich natürlich als Investor sagen, ja, ich mache so ein Best-Practice-Modell und hole mir aus verschiedensten Praxen einfach gut funktionierende Strukturen und versuche, die eben über andere Praxen dann auch drüber zu legen, dass das einfach besser funktioniert. Es ist sicherlich ein Modell, was funktioniert. Könnten natürlich die Ärzte auch untereinander einfach machen. Also es spricht ja auch nichts dagegen, wenn man im Qualitätszirkel das eine medizinisch natürlich diskutiert. Das ist klassisch der Sinn und Zweck von Qualitätszirkeln. Aber dass ich einfach auch sage, ja, da tausche ich mich auch mal über solche Best-Practice-Geschichten aus. Was machen wir denn jetzt mit irgendwelchen Patienten-Einbestellsystemen? Ja, macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Auch darüber wird sich ausgetauscht. Da könnte ich das auch hinkriegen, aber der Investor hat natürlich typischerweise ein Interesse darüber, das zu bündeln und da stellen wir halt häufig fest, dass gibt zum Beispiel auch Studien, dass relativ die Abrechnung optimiert bei den Investoren wird.
Okay.
Und das ist ja so, da wird dann sofort draus abgeleitet, ja, die Investoren MVZs, die beuten sozusagen den Patienten aus oder beuten das System aus, weil die einfach den Patienten zu Leistungen zwingen, die er gar nicht haben will.
Okay.
Das entspricht nicht so unbedingt unserer Erfahrung, sondern unsere Erfahrung ist eigentlich die, dass man sich mal überlegen muss, welche MVZs, welche Praxen werden denn von Investoren übernommen? Sind das die leistungsschwachen Praxen, wo ich im Prinzip sage, ja, die können kaum was abrechnen, so nach dem Motto, ich habe eigentlich gar keinen Euro-Überschuss, den ich in so einer Praxis habe. Wenn ich einen Angestellten bezahlt habe, ist das MVZ schon pleite.
Ja.
Das ist natürlich für einen Investor nicht interessant, sondern in der Regel würde ich als Investor immer rangehen und erstmal sehen, dass ich in einer Region die leistungsstarken Praxen übernehme. Damit tritt natürlich eine Optimierung schon bei dem Übernahmeprozess auf. Ich habe von Anfang an die leistungsfähigen, leistungsstarken, umsatzstarken Praxen, die schon wissen, wie Abrechnung funktioniert. Also es ist ja völlig naiv zu glauben, dass nur der Investor weiß, wie man abrechnet, sondern natürlich auch der Arzt, gerade der unternehmerisch starke Arzt, muss sich ja mit dem Thema auseinandergesetzt haben und wird auch geguckt haben, was kann ich denn für Leistungen beim Patienten erbringen. Und wenn er das gut gemacht hat, dann kommt ein Investor und sagt, ja, Sie haben das gut gemacht, Sie haben eine gute Ertragskraft und deswegen kaufen wir Sie. Also insofern ist statistisch völlig klar, dass wenn Investoren häufig stark Praxen übernehmen, dass sie dann hinterher statistisch stärker sind, auch pro Patient mehr abrechnen, als vielleicht die Praxen, die nicht so optimal aufgestellt sind, weil die natürlich für den Investor nicht so interessant sind.
Ja, ja, klar.
Das vorzuwerfen ist ein bisschen, da verdreht man im Prinzip die Reihenfolge von dem Ganzen. Und meine Erfahrung ist eigentlich in dem Bereich, dass es Investoren heutzutage, weil die Ressource Arzt, Ressource Mitarbeiter generell knapp ist, ist es relativ schwierig, überhaupt Einfluss zu nehmen auf irgendwelche Entscheidungsprozesse. Also erstens, wie soll ich als Geschäftsführer denn Einfluss nehmen auf eine medizinische Entscheidung, die meine Ärzte treffen? Also ich kann sagen, es wäre irgendwie schön, wenn sie mehr von der einen oder anderen Leistung erbringen würden. Aber in letzter Konsequenz, wenn der sagt, ja, das ist Körperverletzung, wenn ich das mache, was soll ich denn da sagen als Geschäftsführer? Ich mahne sie ab, weil sie den Patienten jetzt nicht operiert haben und der Arzt sagt, ja, der ist aber gar nicht operationswürdig. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und habe ich in der Praxis auch tatsächlich nicht erlebt.
Der hat gar keine Verletzung am Bein.
Genau.
Sollte ich immer mal auf. Na gut. Aber du hast vorhin was Spannendes gesagt und da wollte ich gerne nochmal nachfragen. Du hast gesagt, es gibt so aktuelle Entwicklungen und ich sag mal auch eine politische Diskussion über das Thema. Was wird da momentan diskutiert?
Ja, tatsächlich wird, werden solche Statistiken, dass diese MVZs halt besonders viel pro Patient abrechnen, wird herangezogen, um zu sagen, ja, da wird der Patient, wird eben tatsächlich alles gemacht, was irgendwie wirtschaftlich sinnvoll ist, aus Sicht der Praxis. Und das ist so ein bisschen im Fokus, wo man sagt, ja, das will man nicht haben. Und man will auch nicht haben, dass Geld aus dem System rausgesogen wird. So liest man das zum Teil auch in Gesetzesbegründungen in ähnlicher Form. Und da ist eben der Gedanke da, wenn ich Investoren von diesem Markt fernhalte, so wie in alten Zeiten, ja, wo
wie
Arztpraxis wird von Ärzten gemacht, dann wird alles gut. Und das ist so ein bisschen das, was ich einfach naiv finde. Man muss sich darauf einstellen, dass eben junge Ärzte häufig nicht Unternehmer sein wollen. Oder vielleicht noch nicht sein wollen, also vielleicht später sein wollen. Ich kenne das so, als ich als Anwalt anfing, dann war relativ klar, wenn ich nicht am Krankenhaus bleiben wollte, musste ich meine eigene Praxis machen. Weil es gab gar keine Alternative dazu. Dann hat der Gesetzgeber 2004, Anfang 2007 ein bisschen ausgeprägt, hat angestellte Ärzte mit Budget in Systemen eingeführt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Okay.
Früher war das so, dass ich in der Praxis vielleicht einen Weiterbildungsassistenten beschäftigen konnte, aber ich konnte gar keinen Arzt mit einem Budget beschäftigen. Hm. Wie soll ich den denn dann bezahlen, wenn ich kein Budget für den habe, was der dann abrechnen kann? Also das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Nee, genau.
Das heißt, seit 2004, seit 2007 bei bestimmten anderen Konstellationen gibt es diese Möglichkeit überhaupt erst, weil einfach der Bedarf der Ärzteschaft da war, dass ich auch als Angestellter in der Praxis arbeiten kann. Ja, weil eben nicht jeder Arzt Lust hat, Unternehmer zu sein, nur weil er nicht mehr im Krankenhaus arbeiten
will.
Und jetzt hat sich das sozusagen dann ein Stück weit verselbstständigt, weil Investoren das dann auch erkannt haben. Ja, da kann ich mit Angestellten arbeiten, sonst funktioniert es ja nicht. Weil wie gesagt, der Betriebswirt, der Geschäftsführer ist, kann es nicht selber. Also muss er einen angestellten Arzt beschäftigen. Also dieser Weg wurde da erst eröffnet. Und dann hat man ganz schnell gesagt, oh, da müssen wir aber vorsichtig sein, weil Geld aus dem System ziehen wollen wir ja nicht. Hatte ich schon ein paar Mal erwähnt. Und jetzt ist eben sozusagen die Überlegung ist dann da, wir müssen das begrenzen, weil diese Investoren in bestimmten Bereichen, Radiologen hatte ich auch schon mal bei einem Kaufvertragsthema erwähnt, da ist das mittlerweile relativ gängig. Also viele größere Praxen führen Gespräche mit solchen Investoren, weil einfach da eine gewisse Rendite zu erwarten ist und ich natürlich da auch Skaleneffekte habe. Also wenn ich meinetwegen 5 MRTs, 10 MRTs oder noch mehr kaufen kann, kann ich andere Preise durchholen als die Praxis, die natürlich nur eins kauft, weil ich kaufe ja keine 5 MRTs für eine Praxis.
Selten zumindest.
Genau, das hoffe ich doch mal, dass das nicht passiert. Und das sind halt so Überlegungen in den Bereichen, stellt man einfach fest, sind Investoren relativ stark und präsent. Und jetzt ist sozusagen diese Sorge, die machen die ärztliche Versorgung, drehen die um zu so einem, ja sagen wir mal, gewinnorientierten System. Das ist die Sorge und das will man verhindern, indem man sagt, ja, dann dürfen Investoren nicht mehr tätig werden. Man verkennt aber so ein bisschen, das löst aber das Problem an der anderen Stelle gar nicht.
Das macht es doch eher größer, oder?
Also es führt eigentlich dazu, du hast heutzutage eigentlich immer größer werdende Praxen, weil Zusammenschlüsse von Ärzten macht einfach Sinn. Also wenn ich meinetwegen 3-4 Ärzte zusammenschließe, dann können die über Arbeitszeitmodelle sich Gedanken machen. Wenn ich alleine in der Praxis bin, kann ich mir darüber keine Gedanken machen.
Nee, genau.
Also
genau.
Nehmen wir mal ein ganz abstruses Beispiel, Einzelpraxisradiologie. Also ich stelle mir da so einen Gerätepark hin, der im 7-stelligen Bereich Kosten verursacht und dann habe ich einen Arzt. Das ist relativ klar, wenn der Urlaub macht, steht da ein Gerätepark rum, der kein Geld verdient. Das ist eine schlechte Idee.
Der nur Geld
kostet. Der Geld kostet, genau. Ja. Und dann, also mit anderen Worten, schließe ich mich zusammen. Also die Praxen werden dann größer. Jetzt finden diese größer werdenden Praxen keinen Unternehmer, der Bock hat, in diese großen Praxen einzusteigen, weil das unternehmerische Risiko ist ja ungleich größer als früher in der Einzelpraxis.
Ja.
Ja, das heißt mit anderen Worten, wir treffen auf eine Ärzteschaft, wo einige immer noch Unternehmer sein wollen. Also man darf das ja immer nicht so generalisieren, dass keiner Unternehmer werden will. Das ist natürlich abstrus, sondern es gibt einfach eine begrenzte Anzahl von Ärzten, die Lust haben, nicht nur Arzt, sondern auch Unternehmer zu sein. Und das trifft auf immer größer werdende Praxen immer größere unternehmerische Risiken. Und jetzt sage ich ja, okay, dann nehme ich Investoren aus dem Spiel und meine, das würde besser werden. Also dann müsste ich gleichzeitig sagen, ja, entweder zerschlage ich dann die ganzen Arztpraxen, dass die wieder klein werden und wieder ein Arzt seinen Nachfolger sozusagen finden wird und das wird nicht passieren.
Ja.
Oder ich muss ganz ehrlich sagen, dann ist die Zielsetzung vielleicht, dass ich sage, ja, langfristig sind alle ambulanten Versorgungseinheiten sind an Krankenhäuser angedockt. Das ist dann die Alternative dazu. Und ich sag mal so, wenn man sich das anguckt, viele Patienten haben keine Lust, ins Krankenhaus zu gehen. Ja, aus Sicht des Patienten ist das ja nicht mehr unterscheidbar. Also ob ich Krankenhaus bin oder MVZ, ist schwierig. Und und auch Krankenhäuser haben daran ja manchmal keinen Spaß, weil einfach für Krankenhäuser bedeutet es, ganz andere Strukturen aufzustellen als im Krankenhaus. Das bedeutet schon Menge an Patienten, es bedeutet Durchlauf, es bedeutet völlig anderes Abrechnungssystem. Das ist ja jetzt kein Spaß. Also von daher ist das schwierig. Und meine Befürchtung wäre tatsächlich das, dass man aus Angst, weil einige gewinnorientiert Geld aus dem System saugen, diese Möglichkeit aber hat, einen Protagonisten zu finden, der sagt, ich muss ja auch als Investor für die Angestellten ein attraktiver Arbeitgeber sein. Ja, das heißt, wenn ich jetzt die alle nur locken würde damit, bei mir würden sie Geld verdienen, aber sie werden jeden Tag gegängelt und gequengelt. Sie müssen jeden Tag sich für ihre Zahlen rechtfertigen. Dann wird das, glaube ich, ein sehr kurzfristiges Arbeitsverhältnis, weil als Arzt muss ich mir das nicht antun. Also dafür ist der Markt zu gut, dann gehe ich woanders hin, wo ich nicht gegängelt und gequengelt werde und dann werde ich das machen. Und der Investor, er verdient ja auch nur Geld, wenn er Patienten behandelt. Das heißt, er wird ein Interesse daran haben, einen langfristig geordneten Betrieb auf die Beine zu stellen. Und wenn ich den aus dem Spiel nehme, dann fehlt halt eine mögliche Arbeitgeberstruktur, die ich in diesem Markt jetzt eigentlich hätte.
Und was ich gerade total spannend finde, ist, dass da haben wir uns ja auch mal drüber unterhalten, es gibt ja die kassenärztlichen Vereinigungen, die ja eigentlich auch ein Kontrollorgan ein Stück weit sind. Das heißt, was ich höre, ist eigentlich, vertraut die Politik ja diesem, also gefühlt für mich gerade, irgendwie diesem Kontrollorgan gar nicht. Weil, ne, also da gibt's ja eigentlich eine Kontrolleinheit.
Wenn du das sozusagen, ist ein guter Gedanke, weil tatsächlich, wenn man ja sagen würde, diese Kollektivsysteme funktionieren, also sie sind absolut effizient und sie kriegen das alles in den Griff, würde man ja jetzt sagen, ja, wenn die zu viel abrechnen, dann wir hatten beim letzten Mal über Wirtschaftlichkeitsthemen zum Beispiel gesprochen, dann würde ich einfach sagen, ja, das ist unwirtschaftlich, dem Patienten so viel Leistung anzubieten. Wir hatten über Physiotherapien und Massagerezepte gesprochen. Genau. Da könnte ich jetzt auch sagen, ja, dann erbringt er zu viel Leistung. Auch das kann unwirtschaftlich sein und dann wird da das System zuschlagen. Also ein Stück weit ist es auch, sagen wir mal, die Annahme, dass die Systeme nicht so effizient arbeiten, um alle Unwirtschaftlichkeiten auszumerzen. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, vielleicht ist aber auch dann Politik selbst vor sich hergetrieben, weil man einfach, man hat das jetzt als Leitmotiv rausgegeben und man überprüft es gar nicht, ob es wirklich so zwingend notwendig ist. Und das ist so ein bisschen meine Sorge, die bei dem Ganzen jetzt durchgreift, dass man einfach gar nicht so im Detail ist. Also vielleicht sind wir in der Diskussion jetzt viel mehr im Detail drin, als das tatsächlich an anderer Stelle gemacht wird, weil man einfach feststellen muss, das könnte ich ja auswerten. Ich könnte ja gucken, wo kommen denn die Praxen her? Das, was wir eben diskutiert haben. Ich könnte mal gucken, war denn vorher wirklich das Unwirtschaftliche? Also ist da meinetwegen jetzt eine Abrechnungsziffer hinzugekommen oder eine Leistung hinzugekommen, die früher nie gemacht wurde? Oder ist die früher auch schon gemacht worden? Das wäre eine ganz einfache Möglichkeit, das zu kontrollieren. Und von daher ist das sicherlich so, wo ich jetzt sagen würde, das sollte man sich erstmal angucken, bevor man da weitergeht. Aber der Gesetzgeber hat das jetzt sich sozusagen auf die Agenda geschrieben. Der hat das übrigens nicht das erste Mal auf die Agenda geschrieben. Das erste war, in 2004 konnten solche MVZs nur Apotheker machen.
Okay.
Das war insofern dann ja der Gedanke gar nicht doof, ja, dass man einfach sagen kann, ja, die sitzen unten im Ärztehaus. Ja, warum soll der denn nicht, wenn er feststellt, dass über ihm die Ärzte in die Rente gehen und die finden keinen Nachfolger, warum soll er es denn nicht übernehmen? Ja, aber man hatte Angst, dass der dann Einfluss auf die Rezeptverordnung sozusagen dann jetzt nimmt und sagt zu den Arztpraxen, ja, ich bräuchte aber mal ein bisschen mehr Umsatz jetzt in meiner Apotheke, also schreibt mal schön Rezepte auf. Habe ich in der Praxis jetzt nicht beobachten können, aber natürlich die Sorge ist immer da, weil ich einfach unterschiedliche Protagonisten habe und der Arzt ist ja so eine Art Gatekeeper im System, ja, der ist einfach die Schlüsselfigur, der einfach sagt, ja, wir verordnen bestimmte Dinge, wir entscheiden auch bestimmte Dinge, Augenärzte waren jetzt ja auch öffentlich schon in der Diskussion, dann werden halt viele Kataraktoperationen gemacht, aber ist das jetzt wirklich die Schuld eines Investors oder ist der nur einfach der Protagonist, der diese Entwicklung letztlich wahrnimmt? Und ich sag mal so, der 80-Jährige, der nichts mehr sieht, der das früher vielleicht hingenommen hat, der weiß, es gibt Alternativen dazu. Ja, warum soll das denn nicht nutzen? Dann gibt es halt natürlich auch Einflussnahmen, da dem Patienten diese Möglichkeiten aufzuzeigen und dann letztlich auch das mit ihm umzusetzen.
Was ich so allgemein auch aus so unseren letzten Treffen irgendwie, was mir so hängen geblieben ist, und das finde ich gerade ganz spannend, weil ich das hier auch wieder so wahrnehme. Ich habe immer so das Gefühl, also dass wir eigentlich, dass da Leute am Tisch oder eigentlich ja nicht am Tisch sitzen, aber die eigentlich gar nicht wirklich miteinander sprechen. Es gibt die Ärzte, die und wie gesagt, ich kenne viele Ärzte und du ja noch mehr, ja, die mit einem Anspruch auch der Versorgung reingehen, die was Gutes für die Patienten wollen. Ich habe so das Gefühl, dass auf der anderen Seite das irgendwie komplett hinten runterfällt. Also, dass da ich will jetzt nicht sagen, dass Politik da keinen Wert drauf legt, ja, aber irgendwie in dieser gesamten Diskussion fehlt mir vollkommen so ein Aspekt wie, bringen diese Investoren geführten Praxis möglicherweise durch die Möglichkeiten, die sie haben, ja, jetzt sei es vielleicht auch ein Stück weit Gewinnabschöpfung, die dabei ist, aber bringen die gute Leistung und bringen die vielleicht sogar, ich will nicht sagen bessere Leistung, aber gleichwertig bis bessere Leistung als der Einzelarzt, der in seinem Kämmerlein sitzt und der sich um alles andere kümmern muss. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass dieser Aspekt irgendwie so gefühlt komplett hinten runterfällt.
Also tatsächlich glaube ich, Die Investoren geführten MVZs haben natürlich einen Punkt, der aus Patientensicht nicht optimal ist. Ist natürlich das große Problem, wie kriege ich Kontinuität bei der Arzt-Patienten-Kontakten? Wie kriege ich den hin? Also wenn ich eine große Praxis habe und ich komme meinetwegen als Patient 2-3 Mal in diese Praxis rein und ich habe da jedes Mal einen anderen Arzt sitzen, ist das aus Sicht des Patienten schon mal suboptimal. Ob es aus Sicht des Mediziners suboptimal ist, hängt sicherlich davon ab, wie viel ist denn dokumentiert worden, kann ich jetzt wirklich erkennen, was mein Kollege sozusagen gemacht hat.
Ja.
Und wahrscheinlich ist, sagen wir mal, die Gefahr, dass einfach, wenn unterschiedliche Behandler an gleichen Patienten das gleiche Behandlungsbild sozusagen jetzt dann abdecken, ist sicherlich die Gefahr größer, dass wenn mehrere Menschen den gleichen Sachen sozusagen machen müssen, dass es da irgendwie Schnittstellenprobleme gibt. Das kennen wir aus allen anderen Bereichen auch. Das ist sicherlich ein Thema. Das zweite ist, letztlich entscheidet über die Qualität der Behandlung in der Regel der Arzt. Das heißt, mit anderen Worten, habe ich einen versierten, erfahrenen, guten Arzt dort sitzen, ist das Einzige. Und ob der jetzt beim Investor sitzt oder in seiner eigenen Praxis sitzt, ist erstmal, würde ich sagen, kein großer Unterschied. Das ist jetzt kein Vorteil für den Investor, aber ist auch grundsätzlich erstmal kein Nachteil. Wenn ich es aber nicht schaffe, als Investor den erfahrenen, guten Arzt zu bekommen, weil der erfahrene, gute Arzt vielleicht lieber seine Praxis macht, als sich irgendwo anstellen zu lassen, dann habe ich auch ein Qualitätsthema.
Ja.
Aber das ist natürlich etwas, was jede Arztpraxis, und das ist jetzt völlig egal, ob Investor oder nicht, das habe ich auch, wenn ich eine größere Arztpraxis führe, wenn ich meinetwegen über viele Jahre meine Praxis aufgebaut habe, auch da werde ich natürlich versuchen, möglichst die Kollegen so mir ranzuholen, mit denen ich gerne zusammenarbeite, die, wo ich auch weiß, fachlich kann ich denen vertrauen. Und da habe ich eigentlich das gleiche Thema, aber ich habe vielleicht eine andere Bindung unter Kollegen, als ich vielleicht als Geschäftsführer haben kann. Das ist sicherlich etwas, was man auf der Qualitätsschiene ganz schwer beurteilen kann. Und dass es besser wird, glaube ich nicht. Aber dass es zwingend immer schlechter wird, glaube ich auch nicht. Sondern es hängt eben tatsächlich wieder davon ab, was für Typen habe ich da sitzen und wie gehen die Konzepte miteinander um. Und aus meiner Sicht ist eben einfach das, was man sicherlich sagen kann, ist, in größeren Praxen habe ich einfach eine gewisse Optimierung auch der Verwaltungsstruktur, die ich anstreben muss.
Ja.
Die gelingt nicht immer. Also deswegen sage ich ja ganz bewusst anstreben. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn du beim Investor tatsächlich es nicht schaffst, jemanden zu holen, der sich mit Abrechnung auskennt oder der eine geht dir, dann ist mit der Optimierung gerade gar nichts.
Aber ja,
das ist, wie gesagt, das ist ja so ein bisschen, das kennen wir ja aus anderen Bereichen auch, dass man einfach sagen muss, die grundlegende Idee muss nicht schlecht sein, die Umsetzung kann dann schwierig sein. Aber was die Gesetzgebung aktuell vorhat, im Sinne von wir verbieten etwas, bin ich kein großer Freund von.
Gibt es da eigentlich irgendwie so einen Zeithorizont?
Ja, ich glaube, das laufende Jahr wird spannend sein.
Okay.
Also zum Ende des Jahres könnte ich mir vorstellen, wird der Gesetzgeber da irgendwie was raushauen. Und dann wird spannend sein, wie er das macht. Wir hatten das Thema ein paar Mal schon. Also ich habe ja vorhin gesagt, früher gingen Apotheker, die MVZs betreiben konnten. Das hat man dann relativ schnell eigentlich abgeschossen. Guck mal, wo es weitergeht.
Dann sage ich Prost, mein Lieber.
Zum Wohl. Ja, ein spannendes Thema.
Ja, und das ist, also da bleibt ja spannend, so ein bisschen sich so das Jahr zu beobachten und gucken, wo es hingeht. Und ich kann mir gut vorstellen, da werdet ihr auch einige, ja, ich sag mal, einige Themen in der Kanzlei beobachten.
Der Podcast Medizinrecht zum Feierabend wurde Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Ihre Fachanwaltskanzlei in Darmstadt und Kassel. Alle 14 Tage widmen wir uns im Podcast einem neuen Medizinrechtsthema. Sie haben eine konkrete Frage zum heutigen Thema? Wenden Sie sich am besten direkt persönlich an die Medizinrechtsexperten. Den direkten Draht finden Sie ganz bequem auf www.medizinrechtskanzlei.net. Ach ja. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann sollten Sie diesen Kanal auf jeden Fall sofort abonnieren.